Ja, es ist wie immer auf Konferenzen, speziell ich stehe jetzt schon wieder hier oben, habe das Gefühl, da hast du doch eigentlich gerade erst gestanden und deinen ersten Talk hinter dich gebracht. Jetzt sind tatsächlich 2 Tage ins Land gegangen und ich habe schon wieder eine Premiere. Ich darf jetzt auch noch die Closing Session moderieren. Das macht normalerweise der Marco Lechner, das ist unser erster Vorsitzender. Der hat mich in den Stich gelassen, ist wieder zurück nach Hause, deshalb muss ich das machen. Oder Sie müssen mit mir Vorlieb nehmen, wie man es sehen will. Die Closing Session sieht so aus, dass ich erst ein paar warme Worte rede, unseren Closing Redner einführen werde. Danach habe ich noch ein paar Zahlen, kleine Rückschau auf die Konferenz vorbereitet, noch ein paar Infos. Dann haben wir eine Verlosung, die dankenswerterweise der Dominik moderieren wird. Dann haben wir natürlich noch ein paar Dankesworte und ganz am Ende werden wir dann auch den Vorhang lüften und Ihnen mitteilen, wo Sie denn nächstes Jahr hinfahren können. Es hat auch diesmal wieder geklappt, dass wir das am Ende sagen können und ist ein ganz guter Trend. Das ist jetzt das 3. Jahr hintereinander, glaube ich. Insofern hoffe ich, dass auch jeder von Ihnen wirklich bis zur letzten Minute hier sitzen bleibt und nicht, wenn die iPods weg sind, den Raum verlässt. Ja. Gut, wir haben noch einen letzten Vortrag. Das ist der Herr Gilberto Camara, hat einen Ehrendoktortitel an der Uni Münster, besetzt im Moment eine Gastprofessur hier am IFGI, stammt aus Brasilien, wie ich mir habe erzählen lassen, war dort ehemals Direktor des INPE. Das ist so in etwa das, was bei uns das DLR in Deutschland übernimmt. Und er hat in der Rolle auch initiiert, dass Fernerkundungsdaten in Brasilien freigegeben wurden und wird uns jetzt in English please einen Vortrag halten zum Thema Big Earth Observation Databases, Infrastructure and Spatial Temporal Analysis. Den Rest kann er euch selber erzählen.
Guten Morgen. Ich will in Englisch sprechen, weil mein Deutsch nicht gut ist. Aber so, see, I will surprise myself and surprise you because when looking at the conference program when I was invited by Benedict, I gave a talk that I had given earlier at Heidelberg. But when I looked at the program conference and I saw how many people were here, I decided to change the title. And you understand exactly what I would do. I have been designing GIS systems before most of you were born. I started designing GIS systems in the long, long year of 1981. So that's probably right when I was writing point and polygon algorithms. And at that time, there was not even ArcInfo. So I have titled this conference, "We Now Have a Geo Linux. What's next?" And I first should start by thanking the organizers and from IFGI and from the FOSGIS conference, and also thanking a very big to IFGI, Edzo Pebesma and his team, because they have been wonderful to me during my 2 years here. So let's start with the brand awareness, like they call in this commercial market. So when typical brand awareness, you are in the street and someone asks you, what brand does come to your mind when you talk about cars? And the people say Porsche, BMW, whatever, Volkswagen, Das Auto, whatever. And if we say which brands first come to your mind when we talk about open source, it's probably that these brands here will feature highly in certainly in this group. So you think Firefox, Apache, Ubuntu, Linux. And that was, this is true, and this accounts for a lot of the success of open source in the sense that these brands are really something that matter in today's world of IT. Now, as recently as 2013, there's a paper published in Computer Environment and Urban Systems called the 2013 FOSGIS Software Map by Steiniger and Hunter. And this is a figure taken out of the the paper. And you see that from this point of view, there is no brand awareness, okay? A lot of brands are mixed there without really, let's say, any brand sticking through. And that's not a good situation if you think from a marketing perspective. But that's no longer true. But I should then back up a little bit, because in 2010, I was invited to do a keynote at the Open Source Geospatial Research Conference in Nantes, in France, a very nice place. And I wrote a paper, which some of you probably have heard of or read, called "Will There Ever Be a GeoLinux?" And in the paper, I asked the following question. It was 5 years ago. Will there ever be a Phosphor-G equivalent to Linux or Apache? So 5 years down the line, I, at that time, had put together things which seemed to be absolutely necessary from a perspective of someone who's been working in this field for a long time, that a GeoLinux would appear. And these would be clear leadership and recognized leadership by the community, which is something very tough to achieve in the community of big egos like the one I'm seeing here today. And modularity, something that can grow without breaking itself up. Code stability, and avoidance of forking, to learn the lesson we've learned from Linux, a very tight control on the core software, and the same would go for R. Standards and shared conceptualization, we all look at the system and knows what it should do without reading 200 pages of manual, and a bit on innovation. And I'm happy to serve that I've been proved wrong. And it's now, I think I, since I said publicly the question, I should now state publicly the answer. I think there is now a GeoLinux. And that's out of those, that cloud have emerged a series of products whose brands now have a much bigger sense of awareness by the community than the others. And this is my choice, and I abide by it, that I would state Quantum GIS, GDAO, PostGIS, GeoServer, R, and GRASS, none of which I participate, so I can really say, and I can thank the German GIS, PostGIS community. You've been a wonderful example of a community that has been put together and has done real contributions in the PostGIS world, because one barely, very sorely needs stable products like Quantum GIS, because these give credibility, leadership, modularity for the community. The same for R, the same for GRASS, the same for PostGIS and GDAO. So I think there is a lot to be happy about in the sense that there is now a clear, let's say, brand awareness, leadership path. And that has been clear from, for example, the adherence of many people to Quantum GIS into the plugins. So that means a lot of what was the challenges have been taken. So I'm now starting to discuss what comes next. I would say that we have been extremely successful as a PostGIS community as pushing clear alternatives to proprietary systems. More and more, it becomes difficult to justify why would you use a proprietary GIS instead of an open source one to do things the proprietary system does. Now, the other thing, which has always been in my personal mind, is the support for innovation. And that's where I want to concentrate the rest of my talk today, is not to talk about the GeoLinux, which I think you've done a wonderful job, is to talk about what comes next. So in a certain sense, the vision comes because we think OpenGIS can do more and PhosphorGIS can do more than simply replace proprietary systems where they're used. And this do more, in my view, is the support decision-making in a changing world. I think that's where, let's say, the step from sampling let's say it's simple IT solution to be something that changes how we look at the world. And this is the unique power of geoinformatics, is the power of linking nature and society. Nature meaning the equations that describe the physical process, and society are the decisions that we take on how to do and how to use the resources. Now, what we have proved through the open source development in GIS is, first of all, we have now learned how to represent different types of location, and that's all the issues about coordinate systems, about the geometries, and they really solve this problem. We have shown, and that's very important, that interoperability problem was blown up, that it's much less important than what it has been advertised, because we do not need to have the interoperability problem to be solved. It has been not solved. Some claim it's unsolvable to work. And so communicating data is feasible. And that's what you achieve nowadays. And therefore, what comes next is, what do we know that we don't know? And for example, concepts are hard and will be hard. And for those of you who want to work on this area, be aware that this is a problem that comes from Aristotle, as not has been solved since the Greeks. So that's a tough one. That's a useful one, but very tough. The other one, the one that interests me a lot, is change. How do you represent change? How do you capture change? How do you express change? The fourth, third challenge would be, how do you express condition? How do, in a changing world, how does one express vulnerability, climate change, poverty? And finally, out of some four challenges, is behavior. In a world that people get together now by social networks, a lot of the action takes place in the Twitters and the feeds that come. How do social networks operate? So all of this needs to this, for the lack of a better word, people call the big data challenge. And the big data challenge basically comes from first the technology, and then how the technology affects the society. The mobile devices, the Earth observation data sets, coming up and posing a question to ourselves. Will the techniques that we have been very successful on developing the Phosphogis be capable of dealing with the big data challenge? And I think you'll not be surprised to see that my personal answer is no. So we have lots of data. One that I've personally been looking in is Earth observation. That's, of course, no surprise. I come from a National Institute of Space Research. And the key issue here is, how can one work with information about global change, which is my area, about deforestation, land change in the tropics? That's what I've been working for a long time, and how to extract that. So I've been working, and I now recognize that this is, I'm not going to develop a lot about it, on open source software, which does not match the awareness of quantum GIS on GDAO. But the whole idea is to use it for innovation. It's called TerraLib. It's an open source GIS, which we are focusing on developing for innovation, not necessarily to compete with GDAO. It actually uses GDAO, and its current interface is very much like quantum GIS. The difference lies inside. Not that it's better than quantum GIS, but what it tries to do is move the environment forward. We come from our experience of dealing with large data sets, and these large data sets include the ones which we use to measure deforestation in Amazonia. We've been very successful at providing information systems to reduce deforestation in Amazonia by a factor of 5, and this is to do with a lot of development using open source GIS, but techniques that work with change. And that's the difference. I mean, a lot of the things that go behind representing change in Earth observation data. Now, I want to jump a little bit forward, because the point that I think is not to describe TerraLib here, but mostly to give you a sense of what it takes to move the field forward. So now what we have currently is, if we think about the software, we think about data types. What we have now in our systems, and I would say in most systems, is basically three kinds of data types and its variation. Data types that represent spatial geometries, either raster or vector. Data types that represent coverages, or whatever definition you have of coverages. And data types that represents objects. These are the data types that you find in most of the systems that we currently describe as being the force GIS. Now, the question would be, will this data type survive or be sufficient to handle the big data? And I would claim no. We need more. We need other support for data types like cellular spaces, like agents, like social networks, like time series, like trajectories, like fields. So the challenge is, how does one extend libraries such as GDAL without breaking them? And how does one extend interfaces which are well designed and work very well, like the one in Quantum GIS, without breaking the system? Do we have to rewrite things from scratch? Do we have to rebuild things and rethink or develop niche applications? It's important to reason in that way, because sometimes we fail to understand the extent that we have been captured by some abstractions which are not general enough. So if you open the OGC documents, the conceptual database, the conceptual data model from OGC, this is taken from the OGC document. This is how they say geographical data is. So the model that's in their minds is two houses, a road, and a path to the house. Beautiful. It's the simplest thing in the world. And that's in on top of that model. That's how ArcGIS, MapInfo, QuantumGIS, a lot of things have been developed. The web coverage service, the web map service, the web processing service. So that's the model that has given us a lot. And on also the equivalent in terms of the representation of nature is the coverage system, where OGC has defined, much to my regret, a completely strange thing of mixing geometries with abstract specifications and saying a coverage is a line string coverage is a coverage, and not a coverage has a line string or has a tin. And that makes all the difference in the world conceptually. But in any sense, the coverage from OGC is completely focused on concrete spatial representation, which gives us huge amount of complexity right in front of the developer, but at the same time reduces enormously the generality of what is achieved. And why am I saying all of this? Simply because I strongly believe that the layer-based GIS, which has been so successful up to this point, and huge commercial companies have been built on it, will not survive the big data change. In the layer-based GIS, you have few and different data sources. In the big data GIS, you have lots of similar data sources. And the way you handle, from the conceptual point of view to the interface point of view to the library point of view to the data organization point of view, has to be different. So the big data does not fit, in my view, into the map as a set of layers model that has given us ArcGIS, QuantumGIS, MapInfo, and TerraView, and others. So we need, then, to go forward. This going forward should be, of course, also done mostly at universities, research labs, and places where people get PhDs, but it's important that the community of FOSS-GIS, who has done such a wonderful work so far, does not lose track or where things are going into the geoinformatics world. So this is very important, that we keep somehow the connection between these two communities. And one thing, of course, is to think, and one area where I would say the two communities match, and in fact, you are better than the professors, is on the description and thinking about types. I mean, for you, for those who develop software, types are something that it's natural. But my friends in geography departments don't understand when I say a trajectory is a type. And they say, type? What's a type? So the fact that you are able to translate, because essentially computing is a theory of types. That's all there is to IT, and designing types is extremely difficult and extremely abstract. And you have this skill, and don't lose it, and you have to hone it more and more, because you now have to generalize. And this is one bad thing that Java did to people, and is to have such a bad support for generic programming that it's led people away from it. Python is a little bit better. Nothing comes close to Haskell, but as more and more we need generalizations, we need general data types, which span across things like space and time. The recent paper I've published, I'm not going into detail, provides the idea of a generic concept of a field, which is based on the idea of a position giving a value. And instances of position would be space-time and space-time, and instances of value would be numbers, strings, and space-time. It's not the time to go into details, just to say that we need a sound theory of types to advance geoinformatics. This is one attempt to contribute to this, sound theory. We've also discussed, with the help of people here in IFKI and in Brazil, how can we make this idea of the fields, not field in the terms of layers, but field as a generic partition of space-time, how can it work in practice? And our vision is to really go back to basics. And going back to basics is to say a lot of our scientific data that we deal with and data about the world is mappable mathematically into a multidimensional array. And this mapping, basically, it's because you have positions in space and time and values at those positions. And currently, you have a very bad support for data organization of this kind of data because you have to clutch everything into tuples in a relational database, which is really not what the relational database was made for. And therefore, one really needs to go back to basics. And finally, we have people from databases have long listened to scientists, have now come up with the idea of array databases. So an array database is a database where the primitives, instead of being tuples, are arrays. So I can now put all data from a sensor together into a single array in space-time, instead of having to do like we did, for example, in TerraLib, or it's done in other products, with chunking different parts into different tuples of PostGIS and pretending this is a description of the world, and which is it not. So SciDB has been the first one who has really come, and this is an open source product, developed by the Americans. It has up to now proven good performance, acceptable, certainly better than all of the alternatives. It basically is designed to work with a farm of machines, each one taking care of one piece of the data, and the data is then broken into chunks, and you can process this in parallel. It has interfaces for R, for example, so you can execute processes in R remotely in the servers. The behavior is quite reasonable. This is like some examples we did at IFKI, and this is operations like taking a subarray, applying operation to all points of the array, filtering and aggregating. And this is the behavior as we go from 0 pixels to 8 to the 9th pixels. And you see how it scales up very well into the big data. So this leads us to a certain ambition, which I'm happy to say that it's shared by people who are in the audience, like Markus Nettler, that's the leading developer of GRASS, and EDSA, which is the leading developer of RSpatial, which is, let's go for it. And let's go for it means let's go for the world. Let's really Instead of, you know, making something that works for our city, let's try to discover how this world is changing. So this is what we need. We live in a changing world. So the problems that one faces, I mean, Munster is, like my wife tells it, a scenographic city. One can have films here, but it's certainly not typical of the situation that you find elsewhere in the world. So there's a lot to be done in this connected world. And therefore, the ability now, and coupled with the policies of free satellite data, which I'm happy to have been one of the initiators, and putting all this database together in an array database and developing powerful analysis methods is one way forward. What will come out of this? Of course, we need to have an array database and methods that work with R, with GRASS, with Quantum GIS, with Terralib, but they will not work out of the box. They will need a lot of development on the client side to really mesh this data together. So the evolution here may come up, systems may not look like your average GIS in 5 years' time. Let's see. But at least we have the possibility now to look, to be ambitious enough to say, we can now have the tools to describe change in a connected world. So we will have, putting together data from the Sentinel satellites from the European Commission, or the Landsat satellites from the United States, the SEBA satellites from Brazil and China, a possibility that was not open before. We have a capacity of developing understanding about this world in a way that the previous generation never came close. And the tools that we need to develop are, let's say, they are within our reach. They're not easy, but the experience that this community has so much proven that it can do makes me extremely hopeful that in 5-10 years' time, we will say, yes, we've done it. We have been able to understand much better how our world is changing today. And thank you very much.
Thank you. Thank you very much. Are there any direct questions? I think we have time for 1-2 questions. I really like the idea to get rid of this ugly layer tree and stuff like that when getting rid out of the layers. Okay, so no questions. Okay, so thank you, Mr. Kamara.
Thank you.
And wir wechseln wieder die Sprache und den Rechner. Da bin ich wieder. Gut. Ja, eine Foscis hat auch immer etwas mit Zahlen zu tun. Wir sind auch dieses Jahr wieder ganz zufrieden. Wir hatten 459 Teilnehmerinnen, abgezählt einzeln, davon 386 Männer, was einen Anteil von 84,1% ergibt. In der Gegenrechnung bleiben 15,9% Frauen und wir hatten insgesamt, da haben wir nicht mehr nach Geschlechtern differenziert, 239 Workshop-Teilnahmen. Das ist eine ganze Menge Holz. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe das mal gegen die Zahlen vom letzten Jahr gesetzt. Wir waren in Berlin. Ich denke, das hat vielleicht den einen oder anderen mehr bewogen, auf eine Foscis-Konferenz zu kommen. Aber ich habe einen ganz klaren Trend ausgemacht. Die Frauenquote steigt. Definitiv. Und ein zweiter Trend ist eigentlich auch zu erkennen, obwohl wir etwa 80 Leute weniger hier hatten, hatten wir mehr Workshop-Teilnahmen dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Vielleicht war das Angebot besser. Keine Ahnung. Workshops sind, wie Sie vielleicht wissen, ein ganz wichtiger Teil für den Foscis, weil da natürlich auch ein Großteil des Geldes letzten Endes reinkommt. Deshalb an der Stelle nochmal allen Dankeschön, die auch Workshops besucht haben. Ja, ich habe das eben gesagt, es ging ganz schnell vorbei und alles kriegt man ja nicht mit. 62 Vorträge, 21 Workshops und ich habe heute Morgen noch einen Talk gehört von dem Peter Löwe. Da ging es um ein AV-Portal einer technischen Bibliothek, die sich zur Aufgabe gemacht haben, auch solche Videostreams, wie wir sie hier machen, zu archivieren, auffindbar zu machen. Es ist tatsächlich so, wir haben es geschafft, in den 2 Tagen Konferenz, die wir ja hatten, also 3 physische Tage, etwa 31 Stunden an Videomaterial zu produzieren. Das schreit nach einem gemütlichen Videoabend zu Hause, wo man sich mit der Frau aufs Sofa setzen kann oder mit dem Mann, um sich das alles nochmal reinzuziehen. Mitschauen konnten Sie live, auch jetzt können Sie noch live auch über Ihr Smartphone verfolgen, was ich hier tue. Das wird natürlich auch archiviert, alles. Man kann auch hinterher gucken, wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben in unserem Wiki unter der URL und auch auf dem OpenStreetMap-Wiki alle Videostreams, alle Vorträge werden vorgehalten, können Sie sich runterladen. Es passiert natürlich drumherum auch noch jede Menge, wenn man mal so ein bisschen geguckt hat unter dem Hashtag FOSGIS 2015 oder FOSGIS, ich glaube, da war sich die Community nicht so ganz einig, hat man auch die eine oder andere Meldung gefunden. Das war gestern Nachmittag, dann wissen Sie auch, wie viel Zeit ich hatte, diese Folien vorzubereiten. Ein Mensch, der sich direkt von der FOSGIS auf den Weg gemacht hat, auf eine andere Hacking-Konferenz. Auch da kann man sicherlich noch eine Menge gucken und ich bin mir auch sicher, der ein oder andere ist vielleicht aktuell auch gerade dabei, noch eine News zu verteilen. Ein wichtiger Punkt nochmal an alle Referenten. Und ja, wir wissen, dieses Pentawarf ist sperrig und zickig und wir wollen es eigentlich auch seit 3 Jahren loswerden. Bitte denkt doch dran, wenn ihr die Vorträge nicht jetzt schon irgendwo abgegeben habt, im Nachgang eure Folien unter eurem Account unter pb.foskis.de noch hochzuladen. Ganz wichtiger Punkt, damit wir die komplette Sammlung hinterher eben auch anbieten können und damit das AV-Portal das auch schön archivieren kann für uns. Wir kommen zu einem Highlight der Abschlussveranstaltung. Ich darf den Dominik auf die Bühne bitten und auch die Laura Christine als Glücksfee. Kleiner Applaus.
Ich muss noch mal kurz was loswerden, Till, weil dieses Videoteam, das ist so großartig. Eigentlich haben die sich, tut mir leid, ich weiß nicht, es haut dich um, ich weiß nicht, ob du das gleich noch mal erwähnst, aber damit wir es nicht vergessen, allein schon für dieses Videoteam, die das alles wirklich so machen, die sind seit Montag hier, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und bauen das auf, die haben eigentlich einen Applaus verdient und deswegen bitte schön. So, und wir haben uns gedacht, ne, Sie kennen mich, ich war hier, als es eröffnet wurde und ich bin hier, werden wir wieder gehen. Sie haben so einen tollen Umfragebogen ausgefüllt und so einen Verlosungsschnipsel abgerissen und können ganz tolle Sachen gewinnen. Wir haben die mal in so 5 Kategorien aufgeteilt, weil das meistens sonst so lange dauert, jetzt jeden Einzelnen nach vorne zu bitten. Wir ziehen jetzt einfach mal verschiedene Kategorien und Sie kommen einfach nach vorne und ich sage Ihnen, was Sie sich nehmen dürfen. Es sind tolle Sachen dabei, von Büchern über iPod Mini, über Tassen, über E-Book-Gutscheine. Von daher hat sich gelohnt, wenn Sie gewinnen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Hauptpreis an. Ich sage mal, gut, ich meine, es ist zwar von Apple, aber so 3 iPod Mini, also jeder natürlich nur einen, kann man schon mal als Hauptpreis verkaufen. Das darfst du auch vorlesen.
Ich darf das vorlesen. Ja, Marvin Gerd.
Und jetzt, wir machen jetzt die nächsten auch direkt, damit das nicht so lange dauert. Dann kriegt ihr einmal auf einmal einen Applaus.
Jakob Tworek. Michael Schulz.
Genau, das der Hauptgewinn. Herzlichen Glückwunsch. Wer fehlt jetzt noch? Jakob Tworek. Das bist du.
Michael Schulz.
Der ist schon weg.
Da müssen wir noch einen.
Dann hat er verloren, dann müssen wir noch einen ziehen. Das geht dann doch nicht so schnell. Naja, gut, Versuch was wert.
Das kann ich nicht lesen.
Richard Meinsen. Ja, ah. Dann. Dann haben wir noch 8 Buchpreise von unserem Mediensponsor O'Reilly. Sind auch sehr gute Sachen dabei. Genau, ich helfe dir einfach mal.
Ja. Anton Popov.
Joachim Bobrich.
Götz Freitag.
Thomas Weiner. Wo sind denn die 15% Frauen hier?
Christopher Lorenz.
Toni Pignataro. Bei wie viel waren wir? Ich glaube, bei 6 sind wir, ne?
6?
Ja. Jetzt ziehst du mal eine Frau, würde ich sagen.
Okay, ich versuch's mal. Hat geklappt. Astrid...
Emde.
Emde?
Und Harald Kempf. Kommt da auch noch. Wunderbar. Jetzt sind alle da. Dann geht das Ganze auch noch weiter. Wir haben nämlich auch noch 5 E-Book-Gutscheine. Da steht drauf, wie Sie die bekommen. Müssen Sie einmal Ihren Namen und Ihre Seele verkaufen. Nein, Spaß. Einmal Ihren Namen abgeben und dann bekommen Sie so einen E-Book-Gutschein von O'Reilly und können sich selber aussuchen, quasi was für ein Buch Sie möchten. Davon bräuchten wir mal 5 Stück.
Kim Jana Stückemann.
Andreas Fischer.
Wir haben schon wieder eine Frau. Anja Siegsmund.
Ich habe ein Déjà-vu. Hatten wir das nicht jedes Jahr oder so?
Wir haben jetzt 3.
Ja, genau.
Bernhard Ströbel. Ist er auch da?
Und Bernhard Kieselka. Das müssten jetzt die E-Books gewesen sein. Viel Spaß damit. Und immer was Sinnvolles kaufen, dran denken. Dann haben wir noch, ich will jetzt nicht sagen Trostpreise, aber zumindest jetzt nee, nicht mehr ganz so, nicht so wertvoll im Sinne von wertvoll. Zum einen haben wir noch 5 Fußbälle, die netterweise von der SOTEM-EU übergeblieben sind. Bitte? Achso, die können wir auch ins Publikum werfen. Nee, besser nicht. und quasi einmal Tasse USB-Stick heißt das Ding und ein Lineal mit Taschenrechner. Davon haben wir noch 2. Das heißt, wir ziehen jetzt erstmal die 5 Fußbälle, würde ich sagen.
Peter Xaya. Ich weiß nicht, ob du den Namen richtig ausgesprochen hast. Ja.
Er fühlt sich auf jeden Fall angesprochen.
Nein, gut, ich wusste auch, wer
das
ist.
So.
dann kommen wir zu... einem Italiener, glaube ich. Ich kann ihn leider nicht aussprechen.
Ich kann es auch kein Italienisch, aber Di Buccianzio Tommaso. Ich hab.
Das ist der Vorname. Tommaso? Hat sich jemand angesprochen?
Nein? Dann ziehen wir einfach nochmal neu. Ich hoffe, es liegt nicht an der Aussprache.
Linda Falk.
Die ist auch nicht mehr da.
Kommen wir zu Nadine Wieters. Ja, sehr gut. Lars Roskoden. Nochmal 2, ne?
Mhm.
Laura Meyerhort.
Ich finde es übrigens gut, dass so viele Frauen Fußbälle bekommen. Nein, ich meine das wirklich ernst. Also ich finde es gut.
Hör mal auf mit dem Frauenthema.
Larissa Junek. Frau Junek?
Er ist wieder nicht mehr da oder möchte kein Fußball? Ja, dann ziehen wir nochmal neu. Dann.
Robert Koch.
So, und also so schlimm sind die Trostpreise jetzt, die beiden Tassen auch nicht. Wir haben, also die aus den Tassen kann man wirklich gut trinken, USB-Sticks funktionieren sicherlich auch. Und von daher nochmal zwei Tassen.
Chuck Norris.
Schicken wir jetzt, packen wir ein, ne? Schicken.
Der braucht auf jeden Fall was. Stell das dann hier. Silvia Müller. Adam Lux.
Ja, das war's auch schon. Ich weiß nicht, ob wir schneller oder langsamer waren. Nochmal ein Applaus für alle Gewinner. Und natürlich für die bezaubernde Losfee. Und von daher machst du jetzt weiter und dann gibt's übrigens gleich noch was zu essen und so, habe ich gehört.
Ja, sag ich ja. Ja, das Letzte zum Thema Frauenquote, glaube ich, war ja, glaube ich, bei den Gewinnern doch etwas überdurchschnittlich. Wahrscheinlich ist es einfach die Ordnung, den Zettel auch tatsächlich abzugeben, der bei Frauen vielleicht dann doch etwas höher ist. Direkt dazu, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in meinen Folien so vorgesehen war, Krabbelkiste, alle, die nichts gewonnen haben und natürlich auch die, weil es keiner kontrolliert, die gewonnen haben. Hier vorne ist unsere traditionelle Krabbelkiste, da sind so schöne Dinge drin wie Blöcke, Kartenspiele, Stifte, Aufkleber, irgendetwas. Beim Rausgehen einfach vorbeigehen, irgendetwas mitnehmen, kleines Andenken an die Konferenz. In dem Zusammenhang auch, ich weiß nicht, ob alle, die hier sind, gestern auch bei der Zukunftswerkstatt waren. Wir haben einfach das Material, das Marketingmaterial von Foskis hier liegen lassen. Auch da wirklich gerne nochmal ordentlich zugreifen, zu Hause, im Büro, in der Organisation auslegen. Auch das hilft, im Foskis bekannter zu werden. Außerdem möchte es, glaube ich, keiner mit nach Hause fahren wieder. Insofern wäre das ganz nett. Gut. Ja, da sind wir schon beim Sektor Dankeschön angekommen. Das waren unsere diesjährigen Sponsoren. Auch das muss man tatsächlich nochmal lobend erwähnen, auch wenn ein kleines Stück Selbstlob dabei ist. Auch Sponsoren tragen natürlich einen guten Teil dazu bei, dass man einfach auch eine Planungssicherheit hat bei so einer Konferenz, dass man im Vorhinein auch schon Gelder einnimmt, um Kosten zu decken und so weiter und so fort. Insofern kann ich nur hoffen, dass auch keiner von denen, die hier jetzt aufgelistet sind, das bereut haben und auch nächstes Jahr uns wieder unterstützen werden. Vielleicht kleinen Applaus auch für die Sponsoren. Gut. Danken Nummer eins. Ich habe gerade noch mal gefragt und ich habe auch in den zwei Tagen eigentlich immer irgendwo jemand mit einem blauen T-Shirt gesehen und fand das wirklich richtig, richtig, richtig super, wie ihr das geregelt habt, wie ihr das hier alles am Laufen gehalten habt, wie der Betrieb abgelaufen ist. Es lief wirklich perfekt und reibungslos. Stellvertretend möchte ich die Ann Hitchcock und den Benedikt Grehler natürlich namentlich nennen, möchte aber alle, die ein blaues T-Shirt haben, doch bitten, nach vorne zu kommen, sich als Team hier einmal beklatschen zu lassen und alle anderen bitte einen ordentlichen Applaus an die ganzen Helfer. Ja, danke, so ein Applaus, der tut gut, da hat man nur nichts von. Wir haben uns deshalb überlegt, es gibt beim Empfangsbereich da unten, da gibt's eine Kiste, wir haben vom Foskis so kleine USB-Sticks, die gibt's teilweise mit einer Live-Linux Bespielung, teilweise ohne. Ihr dürft da gleich einfach vorbeigehen, euch alle einen abholen. Ja? Super. Danke nochmal. Nicht rot werden. Dank Nummer zwei natürlich auch insbesondere nochmal an die Katja, die wirklich auch, ich habe das ja mitgekriegt, in den letzten Monaten uns teilweise auch in den Hintern getreten hat, hat gesagt, Leute, da muss mal einer reagieren, da muss mal einer kommunizieren, da und so weiter und so fort. Sie hat wirklich die ganze Zeit ganz eisern, ohne Frust hoffentlich, versucht, das hier alles von der Foskis-Seite zu managen. Und in dem Zuge möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, wir hatten 43 Engel, also freiwillige Helfer, die Sessionleitung gemacht haben, die das Videoteam unterstützt haben und so weiter. Auch die haben, glaube ich, einen ganz ordentlichen Applaus verdient. In dem Zuge natürlich auch, das hatte ich tatsächlich jetzt vor, wir haben es eben schon vorgezogen, nochmal einen ganz herzlichen Dank auch an das Videoteam, die wirklich auch seit Montag hier tatsächlich voll reingehauen haben, sich wirklich engagiert haben, damit wir so tolle Sachen machen können, dass sie einen schönen Videoabend machen können, um sich den ganzen Krempel nochmal reinzuziehen. Auch da nochmal Dankeschön. Ja, und auch an die alle die Möglichkeit, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, am Empfang. Es gibt noch jede Menge USB-Sticks, teilweise mit Live, teilweise ohne Bespielung. Geht da unten vorbei, holt euch ein schönes Andenken ab. Ja, jetzt sind wir schon vorbei, fast. Wir haben uns auch dieses Mal wieder geschafft. Der Foskis e.V., versteht sich als Dach-Community, das heißt Deutschland, Österreich und die Schweiz. In der Schweiz waren wir vor 2 Jahren, im nächsten Jahr wird es uns nach Salzburg zur AGIT ziehen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so eine tolle Nachricht, weil er denkt, Mist, Österreich, darf ich nicht hinreisen, ich habe noch ein Bonbon gleich. Wir werden nicht als Foskis in der AGIT untergehen. Wir werden eine Foskis-AGIT-Veranstaltung nächstes Jahr haben. Den Zeitraum kann man sich relativ einfach merken. Ich habe gestern gelernt, es ist immer die erste volle Woche im Juli. Insofern würden wir uns natürlich freuen, wenn auch dort viele Leute, die hier gewesen sind, hinkommen, vielleicht sogar die Gelegenheit nehmen und sagen, Mensch, AGIT, da wollte ich doch auch schon immer mal hin und einfach gucken, dass sie sich eine tolle Woche machen. Ich kann selber sagen, ich war auf vielen AGIT-Veranstaltungen. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Ort. Schöne Stadt und ja, ich denke, das ist ein würdiger Ort für die nächste Foskis 2016. Und last but not least, ich weiß ja, es gibt immer so kommunale Vertreter, die dürfen dann vielleicht nicht ins Ausland reisen und andere Dinge. Vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle schon durchgesickert, aber wir haben noch ein zweites Event nächstes Jahr, diesmal in Deutschland. Und ich bin persönlich wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass ich jetzt hier auf der Abschlussveranstaltung announcen darf, dass wir im September 2016 die Phosphor-G, die weltweite Konferenz, in Bonn haben werden. Wir werden dort in den alten Plenarsaal des Bundestages gehen. Das ist eigentlich auch ein schöner historischer Ort, um so eine Konferenz abzuhalten. Und all diejenigen, die Lust haben, sich ein bisschen zu engagieren in der Organisation oder vielleicht einfach nur so ein bisschen das Öhrchen dran halten wollen, um zu gucken, wir haben schon eine Mailingliste, das müssen Sie jetzt abtippen, in aller Schnelle, da können Sie sich anmelden, können eigene Vorschläge einbringen, können vielleicht vorsichtig die Hand heben und sagen, hier, vielleicht braucht ihr an der oder der Stelle noch Unterstützung oder Hilfe, oder ihr kriegt einfach mit, was eben überhaupt ganz konkret läuft an der Stelle. Gut. Ich habe gehofft, jetzt wird jemand klatschen, aber so nicht. Jetzt muss ich noch gerade hier meinen Lehmann-Zettel quer checken. Ich habe eigentlich nur noch 3 kleine Hinweise. Es gab bei dem einen oder anderen Workshop die kleine kleinere Panne. Das passiert. Ich glaube auch einfach bei dem Umfang und Menge an Workshops ist das, glaube ich, völlig normal. Aber das Team dahinter möchte sich hier nochmal in aller Form dafür entschuldigen, für die Leute, die das möglicherweise betroffen hat. Ein zweiter Punkt, ich sehe das ja so schön, Sie haben alle auch noch Ihr Budget hier an und da wir ja versuchen, möglichst wenig Müll zu produzieren und viele Dinge zu recyceln. Beim Ausgang unten, beim Welcome Desk, da steht eine Kiste, da können Sie beim Rausgehen dieses komplette Label einfach abgeben. Ihr Schildchen dürfen Sie natürlich behalten, als Andenken mit nach Hause nehmen, aber dann können wir die Dinger, so sie denn nicht so ganz verknickt sind wie meins, nächstes Jahr wieder verwenden. Und ja, als letztes, wie gesagt, hier noch Marketingmaterial, Grabbelkiste. Als letztes wollte ich Sie eigentlich nur noch einladen vom Foskis e.V. Wir haben jetzt nicht, wie es im Programmheft steht, lass mich den Satz gerade noch fertig machen, nicht wie es im Programmheft steht, den Sektempfang hier oben in der Aula, sondern unten in der Ausstellerhalle. Wer also noch Lust hat, wer noch Zeit hat, wo der Zug noch nicht fährt, der noch ein bisschen warten kann, bevor er sich ins Auto setzt, ist herzlich eingeladen, jetzt noch ein kleines Getränk noch einmal anzustoßen an eine, ich glaube, sehr, sehr schöne, sehr erfolgreiche Konferenz. Und das Letzte ist, glaube ich, dass die Tagungsbände eingetroffen sind und die vermutlich unten auch abgeholt werden können. Ja, Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns in Salzburg und allerspätestens in Bonn 2016. Danke, tschüss.